Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind bei Folge 66 unseres Podcasts. Vergangenen Samstag, also am 28. Juni, fand in Südtirol die erste Regenbogenparade statt. Tausende von Menschen zogen durch die Landeshauptstadt, um für die Rechte und die Sichtbarkeit von sexuellen Minderheiten, also von sogenannten LGBTQAI-Plus-Personen, zu demonstrieren. Am Abend wurde dann auf dem Alexander-Langer-Platz und auf dem Bozner Tal vor Wiesen weitergefeiert. Organisiert wurde die ganze Veranstaltung von dem Verein Alto Adige Pride Südtirol. Und über 200 Freiwillige haben dieses Event auf die Beine gestellt. Heute hier zu Gast in unserem Podcast-Studio ist Madu Alber. Alber ist 29 Jahre alt, sie ist queere Aktivistin und war eine der Hauptorganisatorinnen der Regenbogenparade. Ich wollte von ihr wissen, wie es um die queere Gemeinschaft hier in Südtirol steht, wie es sich anfühlt, non-binär zu sein und was sie sich für die Zukunft wünscht. Hallo Madu, schön, dass du heute bei mir hier im Podcast zu Gast bist. Hinter dir liegt wahrscheinlich ein sehr anstrengendes Wochenende, denn vergangenen Samstag, also am 28. Juni, fand in Südtirol die erste Pride Parade statt. Und du hast sie mitorganisiert. Wie war es denn?
Ja, wenn ich zurückdenke, kommen mir schon wieder fast die Tränen. Es war wirklich überwältigend schön und hat alle Erwartungen und auch Träume übertroffen.
Heute ist Montag, wir nehmen den Podcast zwei Tage später auf. Wie waren denn die Rückmeldungen?
Die Reaktionen in den letzten Tagen, sowohl als private Nachrichten als auch als Kommentare unter Artikeln und Posts und so weiter, auch Story-Posts, in denen wir getaggt wurden und so weiter, waren wirklich sehr positiv. Sehr, sehr viel Dankbarkeit dafür, dass endlich die erste Pride in Südtirol stattgefunden hat. Sehr viele berührende Nachrichten. Und was ich auch besonders schön fand, war, dass auch Kommentare darunter sind von Menschen, die gesagt haben, sie gehören nicht direkt der queeren Community mit an, aber sie haben sich einfach an dem Tag so frei fühlen können und zum Beispiel als Mann, der vielleicht oft ja angegriffen oder beleidigt wurde, dass er nicht Mann genug ist, dass er sich in dem Moment so fühlen konnte, einfach wie er ist. Und das finde ich wunderschön, denn das gehört auch dazu zur Pride, die nicht nur für die LGBTQIA+-Gemeinschaft ist, sondern auch einfach für die Selbstbestimmung und das freie Sein für alle Menschen in der Gesellschaft ist.
Und was war dir und deinem Team besonders wichtig bei der ersten Ausgabe?
Also als allererstes, dass es überhaupt stattfindet, dass wir das schaffen, weil niemand von uns hat sowas im Entferntesten überhaupt davor schon mal gemacht. Auch, dass wir nicht nur Leute von Bozen mitnehmen, sondern auch von ganz Südtirol, deutschsprachige, italienischsprachige und alle möglichen Leute, die sich im Südtirol verbunden fühlen. Und dass wir eben verschiedensten Personen auch Raum geben können zwischen AktivistInnen, Vereinen, Organisationen und so weiter, die uns unterstützen, KünstlerInnen, dass wir uns so vielfältig zeigen können, wie wir auch sind. Auf was ich ganz besonders stolz bin, ist, dass wir zeigen konnten, dass wir für alle marginalisierten Gruppen und Personen da sind und dass man LGBTQIA+-Personen und deren Befreiung nicht von anderen Befreiungskämpfen trennen kann. Also, dass wir einen intersektionalen Befreiungskampf oder auch eben eine Pride in diesem Sinne aufgebaut haben.
Du hast es angesprochen, LGBTQIA+-Personen. Viele können mit dem Begriff aber gar nichts anfangen. Bitte klär uns doch mal auf, was er bedeutet.
Genau, also das ist ein Kürzel für eben L für lesbisch, G oder S für eben schwule Personen, B für bisexuelle Personen, T für transgender Personen, I für intergeschlechtliche Personen, A für asexuelle Personen und Q für queere Personen und im Englischen auch für questioning. Das bedeutet Leute, die ihre sexuelle Orientierung oder auch Geschlechtsidentität in Frage stellen und das Plus steht für alle Personen, die damit gemeint sind, aber sich vielleicht nicht direkt in den Kürzeln wiederfinden können.
Und wie viele Menschen waren denn am Samstag dabei, die sich für die Rechte dieser Menschen eingesetzt haben?
Ja, es waren überwältigende 5.000 bis 7.000 Personen geschätzt, zwischen denen, die eben bei der Parade dabei waren, denen, die danach am Abend auch dabei waren. Also es war wirklich unglaublich auch, dass bei dieser Hitze so viele Menschen gekommen sind.
Wie war denn genau der Ablauf der Pride?
Wir haben uns um 3 Uhr angesammelt zwischen dem Verdiplatz und dem Fahrplatz. Da gab es dann eine Choraufführung vom Chor Highlight und gestartet sind wir gegen 4 Uhr mit der Parade, die dann über den Dominikanerplatz ging, von dort aus Richtung Drususbrücke, über die Drususallee, dann in die Italienallee und von da in die Freiheitsstraße und dann über die Talvorbrücke auf die Talvorwiesen. Und ja, die Parade war wunderschön mit allen möglichen Menschen, wo ich mich immer wieder gefragt habe, wo kommen die denn alle her? Und ja, auch Trommeln, Musik, DJs, Performances. Und um 6 Uhr hat dann eben das Fest angefangen auf dem Langerplatz, wo es dann auch wieder mehrere Performances gab mit SängerInnen, Bands, vor allem auch den lokalen Drag Queens, die wunderschöne Aufführungen gemacht haben und verschiedensten Reden zwischen AktivistInnen und auch eben Vereinen und auch Gewährleistungsorganen, die uns die Schirmherrschaft gegeben haben.
Und wie spät ging es für dich nach Hause?
Ja, nach Mitternacht. Es war ein langer Tag, aber es hat sich auf alle Fälle ausgezahlt.
Was war für dich der bewegendste Moment von dem ganzen Tag?
Wirklich schwierig zu sagen. Ich war den ganzen Tag wirklich sehr nah an den Tränen, beziehungsweise habe die meiste Zeit geweint aus Freude. Es war wunderschön, teils vor allem auf der Drususallee, das Ende nicht zu sehen, in beide Richtungen nicht mehr. Das haben wir uns alle nicht erwartet. Und auch die kleinen Momente, wo man so Gespräche überhört hat von Personen, die gesagt haben, dass sie sich sowas nie vorstellen hätten können in Südtirol und andere, die von Wien extra angereist sind, also einfach so viele wundervolle Menschen und zu spüren, dass wir alle zusammen da sind und ja, die Solidarität zu spüren und die Freude zu spüren und ja, zu sehen, dass wir zusammen da sein können, ja.
Und wie lief denn die Organisation so ab? Gab es Hürden oder lief einiges gut?
Hürden finde ich allgemein, was oft nicht angesprochen wird oder auch nicht gesehen wird, ist, dass wir alle das ehrenamtlich aufgebaut haben. Das bedeutet, dass wir alle nebenher auch noch eine Arbeit haben, auch noch Familie haben, viele von uns vielleicht auch ja gesundheitliche Probleme haben und noch dazu auch noch eben Diskriminierung teils erfahren oder auch die Hürden erfahren, für die wir ja eigentlich in dem Moment einstehen. Das bedeutet, dass sich da wirklich die alltäglichen Hürden hauptsächlich auch aufstauen in der Organisation selber. Und das bedeutet, dass es auch nicht immer so leicht ist, dann sich zu organisieren, Sitzungen zusammen zu organisieren, sich auch aufeinander zu verlassen, aber nicht, weil wir nicht füreinander da sein wollen, sondern weil es einfach viel ist. Wir haben das alle noch nie gemacht, deswegen haben wir uns das alles irgendwo ausgedacht oder eben nach Unterstützung gefragt, wie man dies oder jenes macht oder auch das mit den Schirmherrschaften hatten wir nicht wirklich eine Ahnung, wie das funktioniert. Viele Sachen haben wir erst zuletzt erfahren, die für andere selbstverständlich waren. Deswegen auch Kritik, die wir bekommen haben, war teilweise schwierig anzunehmen, weil wir einfach, wir sind nicht Professionelle, so in dem Sinn. Wir haben das einfach, ja, aus der Not raus, würde ich fast sagen, oder aus dem Bedürfnis heraus organisiert. Ja, deswegen, das war auf alle Fälle eine Hürde, aber es war wunderschön, die Unterstützung gleichzeitig auch von verschiedenen Gruppen, Organisationen, Vereinen zu sehen, auch im Road to Pride, die ganzen Veranstaltungen, die wir ja auch im Voraus organisiert haben und vor allem auch im Pride Month zu sehen, wie verschiedenste Medien auch das Thema aufgegriffen haben und uns auch den Raum gegeben haben und das Thema auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gebracht haben als zum Beispiel letztes Jahr, wo es aus meiner Sicht sehr viel oberflächlicher war und ja, was ist die Fahne und so weiter und dieses Jahr ist es wirklich sehr viel mehr in die Tiefe gegangen.
Du hast die Fahne angesprochen, die ja. Regenbogenfahne stößt ja auch heutzutage noch vielen bitter auf, denken wir auch an Politiker. Wie stehst du dazu? Was bedeutet die Fahne für dich?
Ja, also für mich und ich würde sagen auch für die Gemeinschaft ist es ein Symbol des Widerstandes. Es ist auch eine Erinnerung daran, woher wir kommen, wer sich für unsere Rechte eingesetzt hat und warum wir eigentlich an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind, der ja schon viel weiter ist als vor einigen Jahren. Die Fahne zeigt einfach, dass wir auch da sind, auch wenn wir nicht immer mitgedacht werden oder teilweise unsichtbar gemacht werden in Diskursen oder ja, in politischen Diskussionen, wo wir mit der Fahne zeigen, hey, aber denkt uns bitte auch mit und unsere Anliegen sind auch wichtig, wir sind auch Teil der Gesellschaft.
Malu, du bist non-binär, das heißt, dass du dich weder ausschließlich als männlich noch als weiblich definierst. Wie und wann hast du das gemerkt?
Also für mich ist das sehr umgekehrt. Ich habe nie verstanden, was es bedeutet, eine Frau zu sein für mich. Also ich habe immer versucht, irgendwie zu verstehen, was ich machen muss, um eine Frau zu sein und irgendwie in die Erwartungen hineinzufallen, wobei ich gleichzeitig auch als feministische Person das für mich ein Widerspruch war, dass ich das machen sollte. Und eben, ja, 2020 habe ich dann so das Wort für mich erfahren, dass ich mir die ganzen Gedanken eigentlich nicht machen muss. Also es ist nicht notwendig, dass ich mir überlege, wenn ich mich so anziehe, dann werde ich so wahrgenommen. Wenn ich das mache, dann werde ich so wahrgenommen. Ich bin mir dessen zwar trotzdem bewusst, aber für mich ist es hauptsächlich, geht es mir um mein inneres Freiheitsgefühl, dass ich weiß, okay, ich muss da nicht irgendwo reinpassen. Es muss nicht irgendetwas bedeuten, wenn ich mich so oder so gebe. Und ich kann einfach ich sein. Und ich muss mir das nicht die ganze Zeit überlegen. So.
Warst du da in Südtirol oder warst du da weg?
Da war ich weg, ja.
Okay, und du bist wieder zurückgekommen?
Ja.
Und wie geht es dir hier als queerer Person in Südtirol?
Also als queerer Person in Südtirol, nach der Breit auf alle Fälle sehr viel wohler. Also es hat, ja, ich glaube nicht nur mir, aber wirklich sehr vielen Leuten sehr viel bedeutet der Tag. Man hat auch nicht nur bei mir, aber auch allen, also vielen anderen Menschen Tränen fließen sehen. Aber ja, ich möchte nicht mehr zwischen queer sein und Südtirol entscheiden müssen. Ich möchte mich genauso Südtirol zugehörig fühlen können und hier alles, was mit meiner Südtiroler Identität zu tun hat, mit meinem Queersein vereinen können. Ich glaube schon, dass das noch ein Prozess ist auch, weil, ja, ich glaube, Südtirolerinsein ist auch nochmal ein eigenes Thema. Aber was mir sehr viel Kraft gibt, ist einfach die Menschen, die mich stützen, die ich auch stütze und auch, ja, die Solidarität zu sehen, auch weiterhin versuchen, eine Veränderung anzukurbeln, auch schon allein in dem, wie wir wahrgenommen werden, weil ich glaube, da ist auch ganz viel Nichtwissen. Und ja, und auf der anderen Seite habe ich trotzdem immer noch in gewissen Umfeldern Angst, beziehungsweise auch einfach ein Unwohlsein. Besonders auch, ja, wenn ich mit meiner Freundin alleine nachts unterwegs bin. Deswegen bin ich auch weiterhin Aktivistin.
Hast du also Erfahrungen mit Diskriminierung und Misgendering gemacht?
Ja, also als nicht-binäre Person ist es fast unmöglich, dass man das nicht erfährt, weil die Gesellschaft einfach so aufgebaut ist. Ja, man ist entweder Mann oder Frau. Deswegen, also von wegen Mitdenken in der Gesellschaft und so, nicht-binäre Personen werden nicht mitgedacht, meistens. Für mich ist das Kollektive, also das gemeinschaftliche, gesellschaftliche, mit dem Persönlichen auch verbunden. Deswegen war für mich jetzt besonders die Breit wichtig, um eben allgemein ein bisschen die Wahrnehmung der Gesellschaft von uns als Community mit zu verändern. Wie das dann sich im Persönlichen gibt, ob ich anspreche, dass ich nicht binär bin oder nicht, hängt vom Kontext ab, bei mir zumindest, ja.
Findest du, da hat sich aber einiges getan in den letzten Jahren hier in Südtirol?
Ja, also ich denke schon, vor allem auch durch ja die sozialen Medien beziehungsweise allgemein einfach die Informationen, die man online bekommt, wenn man auch in einem kleineren Dorf ist und im direkten Umfeld gewisse Realitäten nicht mitbekommt, dann hat man trotzdem einen Bezug auch über die eigenen sozialen Kreisen hinaus. Also das macht schon einen Unterschied.
Mhm. Was wünschst du dir von Südtirols Gesellschaft und Politik im Umgang mit queeren Menschen?
In erster Linie Respekt. Wir sind Menschen wie alle anderen auch. Auch wenn wir vielleicht nicht in die Norm oder in die Vorstellung passen, die viele oder manche vom Menschsein, sagen wir mal, haben. Und das bedeutet eben auch, dass wir eben, ja, gleiche Rechte einfordern und dass wir auch einfach dabei sein wollen und mitgedacht werden wollen. Und vor allem würde ich auch sagen, wir sind genauso wertvoll. Wir haben viel beizutragen und deswegen braucht ihr uns auch.
Was würdest du Menschen in Südtirol mitgeben, die vielleicht noch auf der Suche nach sich selbst sind?
Also erstens sich auch die Zeit geben, sich zu finden, sich an die Menschen zu halten, die einen akzeptieren und so schätzen, wie man ist, auch indem man sich verändert. Und falls es keine Menschen im direkten Umfeld gibt, auch vielleicht die online zu suchen oder in anderen sozialen Kreisen zu suchen und auf alle Fälle die Hoffnung nicht aufzugeben, nur weil man nicht akzeptiert oder nicht so gesehen wird, wie man sich selber wahrnimmt oder sein möchte, bedeutet das auf alle Fälle nicht, dass man falsch ist. Und meine große Hoffnung ist, dass wir uns auch durch die Breit, aber auch, ja, wie es jetzt hoffentlich weitergeht, leichter einander finden können, damit weniger Menschen sich auch damit einsam fühlen, im Anderssein und, ja, im sich selber finden. Und vor allem den jungen Leuten möchte ich sagen, dass es wirklich viele unter uns gibt, die alles geben, damit sie eine bessere Zukunft haben und nicht die Gewalt erfahren müssen, die manche von uns erfahren haben und ja, damit es ihnen gut gehen kann. Also wir sind für euch da und wir werden auch weiterhin für euch da sein.
Die Folge erscheint am 3. Juli, der Pride-Monat ist also vorüber. Dein Aktivismus, nehme ich an, geht aber weiter. Was steht denn an bei dir?
Also in den letzten Monaten oder vielleicht auch im letzten Jahr haben sich die meisten Aktivistinnen der queeren Gemeinschaft in Südtirol hauptsächlich für die Pride eingesetzt. Deswegen heißt das jetzt für uns, dass wir ein bisschen schauen müssen, wie wir alles umstrukturieren, damit wir auch mehr regelmäßigere Dienstleistungen haben, damit wir schauen, dass uns die Leute auch erreichen können. Da haben wir alles Mögliche noch vor. Es kommt auch immer darauf an, wer dann mithilft und da freuen wir uns natürlich über jede Person, die mit dabei ist, weil jede Person auch nochmal eine andere Perspektive und auch andere Talente und Ideen mitbringt und die brauchen wir auf alle Fälle, weil wir trotz allem wenige waren, auch die Pride vorzubereiten. Es war wirklich ein Mammutwerk und auch für das, was eben das Alltägliche betrifft, je mehr Leute wir sind, desto einfacher können wir es uns auch machen und desto schöner können wir auch aufeinander schauen und ja, füreinander da sein.
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke, Madu, für das Gespräch und vor allem für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Danke.
Vielen Dank.
Ja, das war das Gespräch mit Madu Alba. Was lesen Sie sonst noch in der FF? Markus Lacher hat sich für die aktuelle Titelgeschichte gefragt, was Murgänge, Felsstürze oder Massenbewegungen auslösen, welche Probleme sie anrichten können und wie man sich dagegen wappnen kann. Seine Titelgeschichte nennt er »Wenn Berge bröckeln«. Auch Reinhold Messner ist jemand, der genau im Blick hat, was auf und mit den Bergen passiert. Der alternde Alpinstar und seine Ehefrau Diane Schumacher haben vergangene Woche ihr neuestes Projekt vorgestellt. Das Reinhold-Messner-Haus auf dem Sechsner Helm. Hier soll seine Geschichte erzählt und in Zukunft geblickt werden. Karl Hinterwaldner hat das neue Heim besucht. Und Alexandra Aschbacher, die hat sich mit dem Ehrenamt beschäftigt. 218.600 SüdtirolerInnen sind ehrenamtlich tätig. Und diese vielen Freiwilligen werden zunehmend von der Bürokratie erdrückt. Das soll sich jetzt aber mit einem neuen Gesetz ändern. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut!